Philosophieren ist vielleicht einfach so bewusst leben. Also wir sind, glaube ich, innerlich ganz vielfältig und dürfen das wie nicht vergessen. Wenn wir so eindimensional, so einseitig leben, dann sind viele Facetten von uns verkümmern, habe ich manchmal den Eindruck. Die Freiheit ist immer ein Last, weil man sich dann muss entscheiden muss und sich fragen, ja gut, was will ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Glück ist nicht so wichtig, vielleicht. Sondern eine tiefe Zufriedenheit ist wichtig. Ich glaube, das Wort ist wie so ein Fluchtpunkt, könnte man sagen. Wie auf einem Bild. Es zielt alles dort hin, aber wir sind noch nicht dort.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Yves Bossard. Er ist Philosoph, er ist Autor von verschiedenen Büchern und man kennt ihn als Moderator von der Sternstunde Philosophie und er ist Chemielehrer. Ist er früher mal gewesen, er geht jetzt aber wieder richtig zurück ins Klassenzimmer, weil das Kapitel «Das Arbeiten beim Fernsehen» und «Sternstunde Philosophie», das Kapitel ist für ihn vorbei. Philosophie selber natürlich nicht. Er sagt, ohne Philosophie gibt es kein gutes Leben. Philosophie gehört zum Leben. Wir haben in diesem Gespräch, neben dem, dass wir darüber geredet haben, was denn Philosophie genau ist, was denn philosophische Fragen sind, eben sehr fest dann auch immer wieder zusammen philosophiert. Ich bin dann teilweise auch gerade ein bisschen in ein Gedankenkarussell gekommen, aber in eins von den Guten. Und finde es darum so bereichernd, weil Yves Bossard als Vermittler von der Philosophie und mit seiner jahrelangen Erfahrung jetzt auch komplexe Inhalte so wunderbar kann abbrechen und einfach und verständlich kann erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen bei dieser Auseinandersetzung über die grossen Fragen vom Leben und das ganz persönliche Leben von Yves Bossard. Wir fangen mit einer einfachen Frage an.
Oh,
was ist ein sinnvolles Leben?
Ich befürchte, dass das so weit kommt.
Ja, nein, ich finde das, ich meine, die Frage ist sowas von omnipräsent. Vielleicht ist das nur meine Bubble. Aber du bist ja auch.
Sag doch du mal, was für dich ein sinnvolles Leben ist.
Da können wir, ich möchte es vom Profi hören.
Ja. Also, ich glaube, es gibt wie aus meiner Sicht zwei Fragen, die man unterscheiden muss. Also, die Frage ist, ob es ein. So einen grossen Sinn vom Leben gibt, wo wir entdecken können, der da aussen irgendwo ist. Wo vielleicht gewisse Religionen sagen, wir haben den erkannt, wir wissen, dass unser Leben hier auf Erden nur ein Durchgangsstadion ist und nachher kommt das Paradies oder wir sind in Gott oder was auch immer. Weil wenn man sich so rauszoomt und sieht, was wir machen, wir Säugetiere auf dem Planet am Rand von einer Galaxie, in einem raumzeitlich unendlichen Universum, dann stellt sich die Sinnfrage. Und wir leben 100 Jahre und die Menschheit wird es 100'000 Jahre nicht mehr geben, weil dann die Erde irgendwann implodiert in die Sonne hinein und es ist gar keine Erde mehr rum. Also es ist wie so die Frage, was soll das Ganze so? Es hat einen Urknall gegeben, es breitet sich aus, es bildet sich ein Schimmelpilz namens Leben auf einem Krusten von einem Planeten und wir sind Teil von dem. So, was soll das? Und auf diese Frage, glaube ich, ist es mega schwierig, überhaupt eine Antwort zu geben. Also ich weiß keine Antwort. Ich kenne verschiedene Antwortversuche, aber die kann man immer noch weiterfragen. Also selbst wenn eine Religion Recht hat und sagt, das Leben ist nur eine Phase und nachher geht es im Jenseits, sind wir bei Gott und es geht weiter, kann man gleich fragen, ja gut, warum gibt es denn Gott? Was soll das Ganze? Mhm. Wieso geht es nachher weiter? Also die Sinnfrage löst sich für mich wie nicht auf. So. Und dann gibt es neben dieser grossen Frage noch die kleinere Sinnfrage, was ist ein sinnvolles Leben, was ist für mich ein sinnvolles Leben, wie kann ich meine 80, 90, 100 Jahre da sinnvoll verbringen und dort sind es verschiedene Sachen, glaube ich, die zu dem Gefühl beitragen von Sinnstiftung. Und das eine ist helfen, also etwas anderen etwas Gutes tun, dann eine Spur hinterlassen, also nicht einfach wieder weg sein, sondern irgendwie etwas Gutes tun, die Welt ein bisschen besser machen, egal wie gross, egal wie klein, egal mit was. Und dann ein weiterer Aspekt wäre für mich Selbstentfaltung oder Freiheit, also jemand, der nicht sein eigenes Leben lebt, sondern ein anderes Leben, was ihm die Eltern gesagt hat oder Kultur oder was auch immer. Sozusagen an seinem Leben vorbeilebt, das finde ich auch, und ich glaube, die meisten Leute kein sinnvolles Leben. Also man muss schon das eigene Leben wählen und dann noch ein soziales Leben oder irgendwie anderen helfen. Das sind zwei Grundpfeiler, glaube ich, von einer sinnvollen Lebensführung.
Wie letzte, vor ein paar Wochen hatte der 4. Jubiläum 20 Jahre Matura im Kanton Zug, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Und dann ist jemand und gesagt, sie haben jetzt gerade vor 2 Jahren erst herausgefunden, was sie will im Leben. Und sie haben jetzt zum ersten Mal das Gefühl, sie mache das, was sie wirklich, wo wirklich ihr Leben ist. Und mir fällt noch auf, wie alle so ein bisschen um die 40 herum so die Sinnfrage viel, viel mehr stellen als früher. Mhm. Fällt dir das auch auf?
Ja, ich weiss nicht, also ich glaube, die Phase hat es wahrscheinlich schon immer gegeben, so. Aber das ist definitiv so. Also die Midlife-Crisis, dass man irgendwie mal auf einem Pfad angekommen ist. Man hat vielleicht Familie oder hat keine und hat einen Job, hat eine Ausbildung gemacht, macht den 10, 20 Jahre lang. Und dann ist man so an einem Punkt, wo man findet, man wird 40 vielleicht, ist um das herum, denkt, ja gut, das Leben geht etwa 80 Jahre, ich bin etwa in der Mitte. Man schaut es erst mal nicht wirklich so, ja, man zieht mal so ein bisschen zurück, aber auch ganz ans Ende, also man hat so die Lebenslinie und man sieht, man ist so in der Mitte und jetzt, das ist die einzige Linie, die es gibt für mich.
Die also, Lebenslinie?
Ja, das ist mein Leben. Die 90 Jahre und nachher ist fertig.
Gehst du von 90 Jahren aus?
Das können wir noch später noch diskutieren. Ja, ungefähr. 80, 90 Jahre ist ja egal. Yeah. Ja, und dann fragst du dich, du hast nur ein einziges Leben. Was machst du mit dem? Du kannst irgendetwas machen. Wir könnten jetzt hier aufhören mit dem Podcast mit dem und Zeit, auswandern.
Ja, genau, wirklich, ja.
Auf Bali,
genau, ja.
Und surfen oder irgendwas etwas machen.
Ja, jetzt gerade letzte Woche bei meiner Freundin über das geredet, dachte ich, wenn wir nicht einfach mal noch irgendwie ja, so.
Siehst du, das ist das. Ja, und ich glaube, wir haben so ein Privileg, so viele Freiheiten heute. Viele, die sich das leisten können, überhaupt die Gedanken zu machen. Und die Freiheit ist immer ein bisschen Last, weil man sich dann muss entscheiden und sich fragen, ja gut, was will ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Was ist für mich ein gutes Leben gewesen? Am Schluss, wenn ich zurückschaue und sage, mal, das hat sich gelohnt.
Mhm. Ist ein bisschen zumutig, die komplette Freiheit zu haben?
Ja, glaube ich schon, ja. Also es ist das, was die Existenzialisten immer gesagt haben, Sartre und so, dass es auch eine Last ist. Wir sind zur Freiheit verdammt. Es ist nichts Schönes, also es ist nicht nur etwas Schönes. Sondern es wirft uns auch so in die Leere rein. Es kann mega Angst machen. Also, zu wissen, ich könnte eigentlich alles werden und alles sein und jetzt alles machen und mein bisheriges Leben hinter mir lassen. Und ich habe wie so keinen Plan, wo ich einfach dem folgen kann. Das sagt mir niemand, wie ich leben soll, letztlich. Also, es gibt schon viele Leute, die das sagen. Life-Coaches und KI und Religionen und so. Aber die wissen das alle nicht.
Wie gehst du persönlich mit dem um? In dieser Lehre. Spürst du die amigs?
Ja, ja. Darum habe ich wahrscheinlich auch Philosophie studiert. Also letztlich ist das, ich habe mich an das gewöhnt, an das Grundgefühl, Mensch zu sein, sage ich jetzt mal, mit keinen Antworten zu haben, keine Gewissheit zu haben und müssen springen, manchmal einfach ins Ungewisse springen, ohne Grund. So. So fühlt sich das an. Aber es fühlt sich nicht schlecht an, es fühlt sich mittlerweile gut an. Also ich habe wie gar nicht die Erwartung, dass es etwas anderes soll geben soll, sondern ich habe ja mich, ich spüre, was mir gut tut, wenn Resonanz entsteht, wenn es sich stimmig anfühlt. So. Und dann habe ich mein Umfeld, das mich dreht, hoffentlich, wenn etwas passiert. So. Und mehr gibt es für mich eigentlich nicht.
Was tut dir gut? Wenn du sagst, ich habe ja mich, ich weiß, was mir gut tut. Was ist es?
Also für mich persönlich ist Vielfalt mega wichtig im Leben. Also ich kann nicht allzu lange nur das Gleiche machen. Also ich brauche wie neben einem Job, der vielfältig ist, soziales Umfeld. Ich brauche so etwas wie Hobbys, wo ich immer neue Sachen kann ausprobieren kann und mich selber neu entdecken und erleben.
Also wo du neue Hobbys besuchst?
Ja, zum Teil, genau. Jetzt habe ich vor kurzem wieder angefangen malen zum Beispiel.
Ach, ja. Also mit Leinwänden und so?
Ja, mit Leinwänden und Acrylfarben und so. Oder mache neue Sportarten. Paddle oder Tennis spiele ich schon länger, wandern, lesen, so Zeug. Und ja, das gibt wie so im Leben wie ein neuer Schub und eine neue Kitzel, neue Magie. So, wenn du etwas Neues anfängst, finde ich mega schön.
Ja.
Also Vielfalt ist für mich mega wichtig, dass ich wie so unterschiedliche, wenn du einen Garten hast mit unterschiedlichen Beetchen und da wachsen unterschiedliche Sachen, dass die alle ein bisschen flex, genau. Und wir sind der Garten. Also wir sind, glaube ich, innerlich ganz vielfältig und dürfen das wie nicht vergessen. Wenn wir so eindimensional, so einseitig leben, dann viele Facetten von uns verkümmern, habe ich meinen Eindruck.
Und es ist aber nicht das eine Beet, das dir gut tut, sondern so in der Kombination von allem und das eine mal weniger wichtig ist und dann das andere wieder wichtiger wird, so das, die Vielfalt, ist das, was du für dich herausgefunden hast, wo dich antreibt?
Wo für mich zumindest, für meine Psyche, für mein Wohlbefinden sehr wichtig ist und wo mir, ja, wo ich jetzt nicht will, am Ende vom Leben sein und sehe, ich habe irgendwie nur eine kleine Seite von mir können dürfen ausleben. Das wäre wie schade. Genau. Insofern finde ich, trifft es das Bild, ja.
Ja, ist schon schön. Wann hast du herausgefunden, dass es Vielfalt ist?
Ja, in Lebenskrisen zum Beispiel. Also ich habe ja Philosophie studiert und nachher noch doktoriert. Und innerhalb der Doktorarbeit hatte ich so eine Phase, die schwierig war, psychisch, weil ich auch irgendwie so ein bisschen depressiv war und erschöpft war und habe dann gemerkt, irgendwie, das tut mir einfach nicht gut.
So das Fokussierte.
Eine ganze Woche einfach nur etwas zu machen und 3 Jahre lang ein Buch zu schreiben. Ja. So. Und auch wenig sozialen Austausch und so. Und sehr viel mit sich selber und Selbstkritik auseinandergesetzt und so. Das wäre jetzt so eine Phase gewesen, die man nicht spürt. Also letztlich ist es ein Leidensdruck, der mir jetzt gezeigt hat, dass es der falsche Weg ist. Ist eigentlich oft so, glaube ich.
Dass man Krisen wieder etwas herausfindet über sich selber.
Genau, so banal das ist, aber es hat gleich oft etwas, ja.
Aber das habe ich eben irgendwo gelesen. Es waren sogar Panikattacken bei dir.
Genau, ich hatte Mitte 20 das 2-mal gehabt. Genau, so Panikattacken, Angstzustände und so. Und das war wie auch ein Moment für mich, wo ich, ja, ich wusste, ich muss etwas ändern und ich muss irgendwie anders leben und anders zu meinem Körper schauen, zu meiner Energie schauen und so, ja.
Und wenn man das aber so merkt, und gerade wenn es dann so noch pathologisch wird, also wenn man noch merkt, da passiert etwas mit dem Körper und ich muss etwas ändern, würde mich gleich noch wundern, wenn du magst, musst du auch nicht, aber wie ist denn der Prozess abgelaufen von dieser Veränderung, wo du gemerkt hast, ich muss etwas anderes machen und irgendwie muss ich herausfinden, was mir gut tut? Wie hast du das herausgefunden?
Ja, also zuerst bist du einfach mal sehr verunsichert und musst lernen, mit der Angst leben oder mit der Angst vor der Angst, dass es dann wieder kommt, weißt du so. Mhm. Wenn kommt dann die nächste von diesen Höllenzuständen, wo du nur noch Angst bist, so.
Also, wo du wirklich nicht mehr raustraust? Oder
ja, also, mir nicht zu sehr ins Detail, aber es ist wie so eine körperliche Lähmung, du magst einfach nicht mehr. Und es ist ja so eine Derealisation, nennt man das, glaube ich. Es ist wie so ein Gefühl, auch, es ist zwischen dir und der Welt wie eine Wand, so. Mhm. Glasscheibe. Und ja, das beschreiben viele Leute so. Und nachher lernst du mit der Angst ein bisschen leben. Also, dass die da ist, auch etwas Gutes hat. Und dann braucht es einfach Zeit. Es braucht auch Körpertechniken. Und dann zu lernen, mit Gedanken bringen wir die Sachen nicht weg, sondern man muss etwas machen. Man muss anders schnaufen, man muss vielleicht Sport machen, man muss jemanden umarmen, man muss so ganz kleine Sachen bei sich anfangen. Und nachher so ein bisschen den äußeren Kreis anschauen, was in meinem Leben hat mich dazu geführt, dass ich so weit gehe oder mich nicht mehr gut spüre. Und dann vielleicht eben im Job etwas ändern. Für mich war es auch sicher eine Einsicht gewesen, dass ich weggehen will von dieser universitären Seite, wo so sehr auch ein Leistungsdruck herrscht und sehr verkopft ist. Und mehr den Kontakt mit Menschen braucht, den Austausch, die Vermittlung und so. Und die Philosophie ist immer noch geblieben. Das interessiert mich natürlich immer noch sehr. Aber ich mache es jetzt auf eine andere Art. So. Und ich habe eben die anderen Beetle in meinem Garten wieder so ein bisschen entdeckt und gepflegt. Ja. Ist das nachvollziehbar?
Ja, das ist mega nachvollziehbar. Mir ist gerade durch den Kopf, ob du jemand bist, wo durch das, was du machst, eben dir dann auch sogar also in sättigen Zeiten dann viel mehr die grösseren Fragen stellst, als jemand, der nicht mit der Philosophie oder den Zugang nicht hat. Und ob es das vielleicht sogar noch schwieriger macht in dem Moment.
Ja, ich glaube, es ist eher umgekehrt. Ich glaube, ich habe mir wie schon Gedanken gemacht. Ich weiss, ich habe so im Kopf eine Orientierung, was für verschiedene Positionen zu den grossen, schwierigen Fragen es überhaupt gibt. Aber durchleben musst du so gleich dann noch selber. Aber ich bin zumindest nicht, ich gehe nicht einfach in ein leeres Loch hinein, sondern ich kann mich wie geistig orientieren in dieser Welt von den grossen Fragen. Aber das hilft dir nicht, wenn du leidest oder ein Gefühl hast, sondern du musst es dann gleich, es ist gleich zum ersten Mal, oder? Aber ich stelle mir die Fragen nicht zum ersten Mal. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich glaube, es hat mir eher geholfen.
Weil vieles, was wir denken, auch schon mal gedacht worden ist.
Genau. Und ich kenne das meiste davon. Also ich kenne viele philosophische Positionen, ich kenne die Geistesgeschichte, ich weiß, woher die Ideen kommen. Und habe wie so eine Landkarte vor mir von unterschiedlichen, wenn man jetzt fragt, ist der Mensch frei oder was ist der Sinn vom Leben oder was ist gerecht, dann weiss ich wieso, es gibt die vier, fünf Positionen, die hat die Stärke, die Schwäche, so. Das kann ich so ein bisschen,
das oder? Kannst du ziehen, so wie ein Schubladensystem.
Genau, kann ich ja. Wie so ein bisschen ziehen.
Das merkt man auch bei den Gesprächen, die du führst. Das ist ja hoch faszinierend. So grossartig. Da kommst du immer so, ja, das hat ja da schon, der sagt, genau so.
Ja, wir haben das unser Rucksäckchen. Das machen wir nicht. Das machen wir ja nicht, um irgendwie zu bluffen. Also wenn ich das im Radio erzähle oder bei Sternstunde, sondern es einfach zum zeigen, hey, es gibt einen ganzen Schatz, eine Tradition. Und wir müssen da nicht so tun, als hätten wir irgendetwas erfunden, sondern da hat es schon klügere Leute gegeben, die über das nachgedacht haben. Also so soll es zumindest funktionieren. Genau. Ja, und das, ich glaube, das kann dir helfen, ja. Und auch generell zu wissen, also ich würde mich als Skeptiker bezeichnen, ich habe zu vielen Fragen keine Antwort und habe gelernt mit dem Leben und finde das eigentlich schön. Also ich finde das wie auch befreiend, dass es kein Dogma gibt und dass es keine feste Meinung gibt und dass jede ihren eigenen Weg muss finden.
Du weißt, dass du nichts weißt.
Genau.
Du hast damals wollen eigentlich Professor werden. Und hast gemerkt, nein, das ist nicht das. Und eigentlich geht ja dann auch wie das Puzzle zusammen, dass man sagt, hey, ich habe eigentlich von etwas hingeschafft und irgendwie geht jetzt das nicht.
Wie? Ja. Du weißt, es ist ja irgendwie so, dass dir gewisse Leute sagen, du hast Talent, du machst das gut, das ist der Weg und so. Und du glaubst schon das mit der Zeit selber und machst dir vielleicht ein bisschen falsche Vorstellungen davon, was denn das ist. Mhm. Und du veränderst dich auch. Also ja, das dauert dann halt so ein Prozess, Studium und so weiter. Das dauert irgendwie 5-6 Jahre, nachher noch Doktorat, nochmal 3 Jahre. Und ja, das Leben geht weiter und du hast die Beziehung, das passiert, dieses passiert, man verändert sich. Und plötzlich irgendwie hast du verpasst, dein Leben anzupassen an dich selber. Du hast dich verändert, aber dein Lebenskorsett ist immer noch gleich. Und dann tut es plötzlich da oder dort weh und dann musst du es ein bisschen hinhören, oder? Und anfangen, im Umfeld oder in der Lebensführung gewisse Sachen verändern, damit es wieder zu dir passt. Ja. So würde ich das beschreiben.
Also das ist interessant. Das heisst, du bist gerade auch jetzt wieder in so einer Phase gewesen, wo du nochmal eine Anpassung vornimmst. Also du bist ja nach dem Studium, bist du schon Chemielehrer gewesen?
Genau, kurze Zeit, 3 Jahre, 4 Jahre und dann bin ich zu SRF gegangen.
Und dann bist du zu SRF und moderierst jetzt seit Jahren die Philosophie-Sternstunde und ganz viele andere Formate. Und jetzt gehst du wieder zurück zum Gymi-Lehrer sein. Ist das wie ein Heimkommen? Oder wie eben auch gemerkt, mein Leben muss nochmal angepasst werden?
Ja, es ist sicher eine Anpassung, weil ich wie jetzt mit diesen 14 Jahren bei dieser Sendung Sternstunde Philosophie, also moderiert etwa knapp 10 Jahre, aber schon länger in diesem Team, wie ich gemerkt habe, es gibt die Routine, es schleift sich ab, es ist nicht mehr das gleiche Feuer, die gleiche Begeisterung, die gleiche Motivation da wie am Anfang. Ich finde, jemand muss den Job machen, der irgendwie Feuer und Flammen ist für das. Das ist so cool. Das kann man nicht einfach nur zur Routine machen. Ja, und dann bin ich irgendwie ab 42, so in der Mitte vom Leben, und habe gefunden, kann mir nicht so vorstellen, 10 Jahre oder 20 Jahre beim SRF zu bleiben, wahrscheinlich nicht, vielleicht später wieder mal, aber ich muss wie etwas ändern. Und dann ist das Gymi-Lehrer-Sein, ist halt, das habe ich wie schon gemacht, und ich arbeite mega gerne mit jungen Leuten, finde ich irgendwie cool, wie die so einfach so in dem Prozess von der Veränderung drin sind und die Begeisterung noch haben und so. Und jetzt ist die Idee ist jetzt, dass ich Teilzeit zurückgehe, 2 Tage pro Woche oder 2,5 und den Rest noch Moderation oder Vorträge oder machen oder etwas schreiben wieder so. Also ich will jetzt nicht 100% Lehrer sein im Moment. Das würde sich nicht richtig anfühlen.
Einfach weil es mega streng ist.
Genau, weil es streng ist, aber weil es auch monoton ist. Also dann hast du dann irgendwie Parallelklasse und erzählst alles 3-mal und dann hörst du dir selber zu dabei und dann ist der fertig.
Das ist ja genau die Vielfalt, die du vorher angesprochen hast.
Genau. Es wird jetzt wieder, das ist dann wieder logisch, das, ja.
Alles auf einmal wäre.
Die hast du ja auch in deinen verschiedenen Rollen und Jobs.
Ja,
oder?
Ich finde, genau.
Das ist etwas Schönes.
Ja, darum hat es mich eben vorher auch so interessiert, wie du das gemacht hast oder wie du auf die Erkenntnis von dieser Vielfalt gekommen bist, weil ich habe irgendwie durch eine Zeit wie das Gefühl gehabt, ich bin zu verzettelt. Also wirklich, es hat ja den Moment gegeben, wo ich musste mir selber in die Miete retten. Also in die Rötte retten mit mir selber.
Mit dem Mietretten.
und hat dann wirklich auf wirklich Zettel genommen, also Post-its und aufgeschrieben, was ich alles so ein und so und wo soll hingehen und so. Und es war wahnsinnig wertvoll gewesen, das zu machen, um es mal analytisch abzuschreiben und das so ein bisschen vor mir zu sehen, wie so das Leben vor sich hin plätschert und wo ich wirklich den Fokus setzen will.
Das stimmt, das ist alles, die Dosis macht das Gift. Also wenn du irgendwie nur noch kleinteilig alles machst und irgendwie 7 Jobs hast, dann verzettelst du dich und das ganze Organisatorische und die Sitzungen hast du dann auch bei all diesen Teams und so. Mhm. Und das geht nicht. Das spüre ich zum Teil auch. Also zu viele verschiedene Sachen ist dann auch nicht gut. Mhm. Auf jeden Fall. Und aber ich finde, so 2 Jobs kann man schon haben und dann nebenan noch schöne Hobbys oder Beziehungen oder Familie und so. Mhm. Genau, das ist sicher gut. Aber das andere ist auch nicht gut. Genau, wenn du immer so der Zaungast bist überall und immer so nur halb Bescheid weißt, welche Abläufe irgendwie neu eingeführt worden sind,
genau.
Ist auch nicht gut.
Und überall hast du das Gefühl, du wirst nicht gerecht.
Genau.
Aber das ist auch so ein Zeitgeist-Thema. Es nimmt mich wunder, wie du das siehst und wie das in deiner Bubble diskutiert wird. Wir sind doch auch eine Generation, die irgendwie alles immer miteinander will. Familie haben und nebenan eben dann doch die Karriere, logischerweise. Zum Glück ist alles heute möglich und gleichzeitig erlebe ich sehr viele in meinem Umfeld, die irgendwie an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich merke irgendwie, es geht nicht ganz auf. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht immer oder eigentlich praktisch nie allem gerecht.
Mhm. Das ist eine mega wichtige Einsicht, ja. Und ich finde auch, das ist ein bisschen Krankheit von unserer Zeit, so mit dieser Multi-Optionsgesellschaft. Mhm. Verschiedene Möglichkeiten und dann die alte Einsicht verloren zu haben, dass alles zu seiner Zeit und alles braucht seine Zeit, das kann extrem entlastend sein, wenn du sagst, ich habe jetzt eine Familie, wir haben ein Kind, also das heisst, die nächsten 4 Jahre, mal bis die kleinen Dinge ein bisschen grösser sind, müssen wir mal zurückstecken mit Freundschaften und mit Hobbys und die Beziehung leidet ein bisschen darunter, das Jahr, 2 und danach haben wir aber wieder. Aber wieso klar sein, jetzt geht nicht alles. Das ist extrem psychologisch sehr heilsam, die Einsicht. Und das heisst auch nicht, dass man es nie mehr macht. Aber einfach jetzt ein Jahr lang machst du es einfach fast nicht.
Das hast du so gesagt damals, vor 10 Jahren, wo du zum ersten Mal Vater geworden bist.
Das haben wir gelernt, sagen wir so, in dem Jahr dann, oder diesen 2 Jahren. Aber wir haben das vorher schon auch gewusst, dass was es ungefähr bedeutet, aber was es genau bedeutet, weiss man nicht. Aber man muss wie, glaube ich, so ein bisschen mental bereit sein, Sachen loszulassen und Sachen weniger zu machen. Und dann kommt zum Glück noch so etwas wie Liebe zu dem Kind und dann machen wir es dann auch gern, das Viertel putzen und nicht in den Ausgang gehen und dafür in der Nacht einmal aufstehen. Aber wenn es dann 3-4 Mal ist, wird es sehr schwierig. Ja, ich glaube, das sind dann wie so wieder so Leidensphasen oder schwierige Phasen, wo man sich dann, wo die Erkenntnis wieder fühlbar wird und nicht nur eine abstrakte Weisheit bleibt. Das ist so immer, die Weisheiten stimmen ja alle, aber wir müssen sie lernen, indem wir sie eben verinnerlichen, zu einer Haltung wird, zu einem Charakterzug vielleicht auch. Wir müssen sie üben, oder? Mhm. Die Sachen, die wir alle einfach so auf den Kalendersprüchen zum Teil lesen.
Ja.
Und das alles zu seiner Zeit ist auch so etwas,
alles
oder?
Zu seiner Zeit. Mhm. Wie habt ihr euch aufgeteilt?
Also bei der Kinderbetreuung haben wir echt so ein Ziel 50-50 und wir haben beide 80% und 70% gearbeitet, so. Also meine Frau 70% und ich habe das mega wichtig gefunden von Anfang an, dass man irgendwie die gleichen Startbedingungen hat oder und alles ein bisschen ähnlich gut kann, also wickeln und aus dem Haus gehen und so weiter. Klar, am Anfang ist das Kind natürlich viel mehr bei der Mutter mit dem Stillen. Und, aber nachher war das Ziel von uns, dass wir unsere Tage haben, wo wir alleine sind mit dem Kind und dort alles alleine machen und so. Dass man auch einerseits die Wertschätzung hat dem anderen gegenüber und sieht, was die Person alles macht, wie schwierig das ist, so einen ganzen Tag mit 1 oder 2 kleinen alleine. Und aber auch, dass es nicht so ist, dass irgendwie meine Partnerin dann plötzlich alles besser macht und dann denkt sie irgendwie, komm, dann mache ich es selber, ich kann es eh nicht, weißt du, so. Und das ist, ich finde das nicht gut. Und zum Glück habe ich Jobs gehabt, wo das immer gegangen ist und super Bedingungen gewesen. Ich konnte 2 Mal eine Auszeit nehmen, bin 2 mal 3 Monate daheim gewesen für Kinder und so. Also wirklich auch cool. Und für uns war klar gewesen, wir haben nicht die Kinder und stecken sie einfach 5 Tage in die Kita, sondern wir wollen das auch tagsüber mit können erleben. Das ist wie für uns so ein bisschen, das haben wir wie abgemacht und das war wie eine Stimmung gewesen.
Wie philosophisch sind eure Kinder?
Also, das ist auch immer phasenweise. Es gibt ganz schöne Momente. Also, die Kleine ist jetzt 7, ein wundervolles Alter. Mit den grossen Fragen. Zum Beispiel, letztes Jahr hat sie gefragt, du Papa, Wolken am Himmel, sind die auch Lebewesen?
Oh, ja.
Weißt du, so eine Frage, die du überleist nie.
Mhm.
Ich glaube, sie bewegen sich, sie verändern sich, sie teilen sich. Aus einer wird zwei und so weiter, wo ich schon überlegen. Ja, und dann auch sonst so ein bisschen, was kommt nach dem Tod und so die Frage. Aber sind meistens im Moment eher noch so eine Minute, zwei, hast du den Gedanken mit dem Kind und nachher ist wieder Spielzeug Nummer 27 ist wieder weg. Also es ist wieder völlig etwas anderes.
Du, aber es ist kurze, luzide Moment. Und was gibst du für Antworten in dem Moment?
Ja, ich bin sehr ehrlich und sage, was ich glaube selber und dass man viele Sachen nicht weiss und so. Und höre zu, ich finde dann auch einfach neugierig, wie sie das wird beantworten, oder? Sagt dann, was denkst du, was nach dem Tod kommt?
Ja, das kann man genau vor dir. Ich habe genau gedacht, dass du dann noch Fragen stellst.
Ja, genau. Es nervt sie wahrscheinlich mega, gell?
Papi, ich habe dich gefragt. Genau. Stell dir wieder eine Frage.
Ja. Du musst definieren, was Leben heisst. Ja.
Nein, du hast auch mal so schön gesagt, du gingst immer offen ins Gespräch und eben auch mit dem Grundsatz, ich weiss, dass ich nichts weiss,
ja.
Hast du zwar eine Meinung, aber lass dich eben auch gern sogar dem Fall von Kind, von deinen Kindern umstimmen.
Ja, würde ich glaube machen. Also das wäre sozusagen das Ideal, das ich habe, dass man, wenn man Zeit hat und mit der richtigen Stimmung und Haltung an das Gespräch hineingeht, dass man dann zulässt und zusammen auf den Weg geht. Mhm. Weil ich habe ja noch kein Ziel, also ich habe keine Antwort auf die grossen Fragen. Und es geht auch immer eher darum, dass man das Denken lernt, als Prozess, so wie Schwimmen. Oder? Das kannst du auch nicht in dem das Handbuch lesen, draussen im Trocknen und noch ein paar Dosen anleihst und reingehst.
Stimmt.
Du musst es machen, learning by doing. Oder?
Das ist wie Beziehung führen, ist ja ähnlich. Genau. Du musst auch
da wären wir im nächsten Thema auf dem Blatt.
Nein.
Ja, nein, das ist auch so. Es ist echt bei allen wichtigen Sachen im Leben ist es doch so. Nein, bei allen Fähigkeiten.
Man muss es erleben, man muss eine Emotion dazu haben, man muss irgendwie.
Und man muss es üben auch. Also es ist eine Praxis oder ja. Eine Technik, so wie Velofahren oder wie Schwimmen.
Aber
so.
Wie üben wir das? Wie üben wir das Denken? Vielleicht genereller, wie üben wir das Denken, wie das Velofahren kann geübt werden?
Eine Art ist durch Vorbilder. Wir lernen durch Vorbilder, indem man zuschaut, wie jemand Velofahrt. Das gut macht. Und das heisst, indem man Sternstunde Philosophie schaut und schaut, nein, oder einfach ein Buch liest oder zwei Leute zulässt, die gut, auf eine gute Art miteinander diskutieren. Das heisst, die einander zulassen, die Begriffe klären, die nicht nur behaupten, sondern die argumentieren. Die Kunst so vom philosophischen Dialog, vom Hinterfragen, vom genau sein, vom sorgfältig sein, indem man denen zulässt und zuschaut, das wäre das Erste. Und das Zweite dann, indem man es probiert und mit jemandem versucht, die Sachen nachzumachen und so auf die Art und Weise auch zu fragen und zu schreiben und zu lesen, mit dieser Sorgfalt, mit dem Argumentieren, mit dieser Offenheit. So. Also, ja, so ein bisschen durch Vorbilder, aber auch durch nachmachen, durch Üben, durch besser werden.
Das können wir ja im Freundeskreis machen. Ich finde das immer so spannend, wenn solche Diskussionen aufkommen oder jemand so Fragen in die Runde rührt, dann wird das Gespräch so, dann kommt es auf eine andere Ebene.
Mhm.
Und dann weg von dem, ja, ich habe gestern das, und das ist auch wunderbar, oder was machst du in der Sommerferien? Das ist alles schön, aber irgendwie, ich habe nämlich ein mega festes Bedürfnis, so Fragen in die Runde zu rühren. Wie und machst du aber das gleich zu wenig. Ich hätte dich fragen, ob du das auch machst. Manchmal kommt mir nicht gerade die perfekte Frage in den Sinn, die dann gerade irgendwie passt. Es muss ja manchmal auch die Stimmung passen.
Genau. Also
ich bin bekannt im Freundeskreis, wo ich vielfach ein Check-in provoziere. Das finden alle mega mühsam. Ich
sage,
komm, wir machen eine Runde, um zu fragen, wie es allen gerade geht. Und aus dem heraus entstehen sehr viele schöne Gesprächsthemen, wenn sich die Leute darauf einlassen. Aber
es darf nicht künstlich sein.
Es darf nicht künstlich sein,
wenn die beste Freundin mit dir kommt, ein Bier trinken und du nachher den Moderator raushängst, dann ist es auch nicht gut,
ja,
oder?
Das ja, niemand. voll.
Und es gibt auch so Kärtchen, gell, irgendwie von Hotel Matze und so weiter, mit der Frage. Da gibt es ganz verschiedene Angebote, wo man dann irgendwie so den Smalltalk kann verhindern kann. Hey, ich habe zum Glück Freunde, die irgendwie ähnlich sind und ähnlich ungern über Smalltalk geredet oder irgendwie nicht allzu lang. Und dann kommt entweder von innen mal die Frage, hey, was läuft? Ich merke irgendwie, du bist mega unruhig oder du bist unzufrieden oder gestresst oder so. Und dann ist man schon dort, wo es weh tut und wo man darüber reden will. Also bei mir entwickelt sich das in der Regel recht natürlich.
Ja.
Mit den Leuten, die ich regelmäßig zu tun habe. So. Mhm. Und dort weiss ich auch, dass es okay ist, wenn ich mal ab und zu mal so eine Frage stelle, dass wir irgendwie irgendwo hinkommen, wo es ein bisschen um mich geht, als nur ums Wetter.
Ja, schön.
Und bei anderen Begegnungen fühle ich mich auch manchmal unwohl, denn das zu machen. Oder muss es irgendwie auf eine humorvolle Art machen, dort hinkommen, wenn ich die Person noch nicht so spüre und weiss nicht, bin ich jetzt zu nahe, ist es indiskret, wenn ich das frage und so. Also dort bin ich dann eigentlich zurückhaltend.
Verstellst du dich denn? Oder ist das einfach eine andere Rolle?
Ja, was heisst verstellen? Also ich glaube, wir sind ja immer ein bisschen eine Rolle. Und ich verstelle mich insofern, als ich so meine echte Neugier, gerade die Frage, die ich jetzt virtuell stelle, nicht gerade stelle. Also ich halte mich zurück, kontrolliere das so. Aber ich bin jetzt kein anderer Mensch. Aber ich habe wie in gewissen Situationen mit gewissen Menschen halt bin ich ein zurückhaltender, reservierter und höflich oder anständig oder ja, nett oder so. Aber was heisst schon, Rolle und was heisst so das Ich? Oder gibt es das wahre Ich dahinter? Und wenn bin ich das? Daheim auf dem Sofa mit einer Schlabber-Trainerhose? Oder wenn es mir mal gar nicht gut geht? Oder bin ich das mit meinen Freunden? Bin ich das mit meiner Frau? Bin ich das jetzt vor dem Mikrofon? Also das ist höchst unklar, was denn das ist. Das wahre Ich jenseits von jeder Situation und Rolle. Und manchmal spürt man das ein bisschen. Klar, wenn man eine Rolle versucht zu spielen, als Schauspieler zum Beispiel, oder, und dann merkt man, das passt jetzt aber gar nicht. Dort fühle ich mich wie eingegangen. Und andere Rollen, wo man aufgeht, oder? Und spürt, wow, da kann ich eine Seite von mir selber mega ausleben. Die gibt es ja auch noch.
Das ist dann auch wieder das Entdecken, wenn du sagst, verschiedene Beete im Garten zu haben, oder das auszuprobieren, das auch zu testen. Bin ich in dieser Rolle irgendwie jemand, der mich dort entfalten kann? Voll interessant, stimmt.
Ja, also der Lars Eidinger, der berühmte Schauspieler, hat das noch gesagt, so schön in einer Sendung von uns, dass man eigentlich nur in der Rolle zu sich selber kommt. Also indem man jemand anders spielt, lernt man sich selber sein. Weil du weißt ja nicht, wer du bist. Du musst ja ausprobieren, du musst machen, du musst reisen, du musst verschiedene Rollen spielen, in verschiedenen Kontexten unterwegs sein. Und dann plötzlich merkst du, da klingt etwas an in mir drin, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das da ist.
Ha.
Und dann entdeckst du dich selber. Also Schauspielerei wäre ein Prozess von der Selbsterkenntnis. So.
Ja.
Also im Anderen, im vermeintlich Anderen kommen wir zu uns selber und entdecken uns selber.
Weil wir dann merken, das passt und das passt
genau,
nicht.
Genau.
Aber es fühlt sich ja dann gleich verstellt an. Oder anders gefragt, ich habe letztens gelesen, aber ich weiß nicht von wem, Authentizität gibt es gar nicht. Weil wir immer irgendwie gemacht sind. Sozialisiert, trainiert. Wer bist du? Das ist eine ähnliche Frage. Wer bist du eigentlich, wenn alles wegfällt.
Wenn du von nichts geprägt worden bist, ja.
Das ist gar nicht möglich, oder?
Das ist nicht möglich, ja. Also, ich glaube, es gibt schon so eine Anlage, die zeigt sich dann, weil ich habe jetzt zwei Töchter, zwei Kinder haben, die sind eigentlich genetisch recht nah, aber die sind komplett verschieden von der Persönlichkeit und auch die sind, ja, gewisse Sachen zeigt sich dann eben schon, da ist eine Anlage da, eine Prädisposition, entwickelt sich eher die Seite, aber sonst sind wir ein Produkt von unserer Umwelt, also schauen wir an, wie wir uns anlegen, an was wir glauben, wie wir reden, was wir konsumieren. Wenn du, keine Ahnung, in einem anderen Kulturkreis, Saudi-Arabien oder in China aufgewachsen bist, dann, ja, dann tickst du einfach anders.
Mhm.
Wir sind schon mega stark einfach geprägt durch die Erziehung, durch das Umfeld, durch die Kultur, Sozialisation, wie du gesagt hast, ja, mega stark. Und jetzt kann man fragen, ja gut, bin ich das? Was ist denn mein wahres Ich, wenn jetzt sich sozusagen all die Schichten mal da weglegen? Und ich glaube, das ist eine absurde Frage, ist eine falsche Frage. Weil die Sozialisation hat uns zum Ich gemacht erst, oder?
Also das gilt es wie anzunehmen.
Der Mensch wird am Du zum Ich.
Ui.
Buber.
Was? Buber?
Buber. So
geil. Uber. Uber. Ja, das habe ich auch
sehr viel mehr versprochen von Uber.
Auf du! Genau, da bin ich mit...
Buber, Martin Buber.
Oh. Oh Gott.
Ich habe mich eh gefragt in der Vorbereitung.
Also das ist der Höhepunkt von dieser Sendung, das habe ich gesagt.
Uber, der Mensch wird im Du zu ich.
Ja,
zu mich.
Wird auch Du zu ich, ja.
Nein, ob wir... ob wir echt später mal, wenn du heute all die grossen Philosophen zitierst, ob wir echt später mal irgendwie Influencers zitiert und sagt, ja, Pamela Reif hat das und das gesagt.
Oder, hoffentlich nicht.
Oder Adi Totoro sagt das und das. Mhm. Ist Philosophie etwas, wo immer wird bleiben, werden wir auch in 1000 Jahren noch von den alten Philosophen reden? Und anders gefragt, warum findest du, ohne Philosophie gibt es kein gutes Leben?
Also ich hoffe, dass man immer noch in 100 oder in 1000 Jahren von den Philosophinnen und von den Philosophen redet. Nicht nur von den Alten, sondern auch von den zeitgenössischen. Und ich glaube, dass wir alle Philosophen sind. Also ich glaube, dass Philosophie wirklich so die grossen Fragen vom Leben stellt, die wir alle haben, weil wir Mensch sind, weil wir krank werden, sterben, weil wir uns verlieben und die staunen und was alles, oder? Und gewisse haben das studiert und wissen noch, was der Herr Platon gesagt hat und können vielleicht noch das Argument besser irgendwie unterscheiden von einem Scheinargument. Aber letztlich machen wir das ja alle. Also wenn wir mit guten Freunden zusammensitzen und tiefe Gespräche führen, wird es schnell philosophisch. Und insofern geht das Leben nicht verloren. Und ein gutes Leben heisst auch, eben sich die existenziellen Fragen stellen und sich auf schwierige Situationen mental vorbereiten, sich arrangieren mit der Situation auf der Erde, die wir haben, mit all den Fragen, die das aufwirft, Schicksal, Freiheit, Liebe, Gott, Tod, Gerechtigkeit. Also einfach, philosophieren ist vielleicht einfach so bewusst leben und über die Sachen versuchen, klar nachzudenken und eine eigene, begründete Position finden. Das ist vielleicht Philosophie. Hm. Wir haben auch, ich versuche es manchmal auch so mit zwei Arten zu beschreiben. Also die Philosophie ist Kunst, erwachsen zu werden, also selber denken, eigenständig, ja, ohne Geländer, ohne Vorgaben, rational versuchen zu begründen, nicht nur einfach Sachen übernehmen, was andere mir vorgesagt haben. Das, also erwachsen zu werden, aber gleichzeitig auch Kind bleiben, insofern, dass man nicht verliert zu staunen über das mega Wundervolle und Rätselhafte, was das Leben ist.
Wie machst du das in der Praxis, wenn du staunst? Wenn du das letzte Mal gestaunt?
Hey, ich staune immer, wirklich immer wieder, regelmäßig. Ich habe wirklich immer wieder so philosophische Momente. Also Sternenhimmel zum Beispiel ist so etwas.
Ja.
Das sieht man ja leider bei uns hier in Zürich nicht so oft. Oder einfach, ja, keine Ahnung, man schaut nicht so oft rauf. Aber so Sachen oder eben gute Gespräche, intensive Momente in der Natur.
Ja.
Und dann mit Kind hast du auch immer wieder die Momente, die dich zum Staunen bringen und die Fragen wieder stellen, weil du sie schon vergessen hast. So. Ja.
Wird man resilienter, wenn man philosophisch ist? Gerade in der heutigen Zeit, wo sich alles verändert und man ganz viele Fragen hat, wo es echt durchgeht.
Mhm. Ich glaube schon, Philosophie hilft uns, resilienter zu sein. Also auf einer Ebene zumindest, im Denken. Oder? Also einerseits mit dieser Ungewissheit, mit dieser Veränderung können umgehen und die annehmen, alles fließt, Heraklit.
Pantarei,
voilà. Das ist nicht nur einfach eine Banalität, sondern das ist die wichtigste Einsicht, also eine von der wichtigen Einsichten vom Leben. Also es gibt kein Ding, es gibt nur Prozess.
Man kann nichts festheben.
Nichts. Es gibt auch kein Ich in dem Sinn, wo statisch ist, es gibt nichts. Und loslassen ist wieder Normalzustand eigentlich. Von der Einsicht, dass wirklich alles, das Mikrofon, ein Stuhl, ein Tisch, das ist kein Ding, sondern es ist ein Prozess. Auch ein Berg, der fließt. Einfach langsam.
Mhm. Ja, das ist schon krass. Ja, genau, das ist das Rauszoomen.
Das. Genau. Und das sind abstrakte Gedanken, aber wenn die kannst du trotzdem probieren, so ein bisschen verinnerlichen, oder? Und also eben, resilient heisst, lernen mit diesen Sachen umzugehen, mit Ungewissheiten umzugehen und so. Und gleichzeitig hilft es dir auch nicht, weil du Resilienz heisst, du musst dich selber aussetzen. Du kannst nicht einfach lange über Krankheit und Krise und Tod und Trauer nachdenken. Das hilft dir schon ein bisschen, aber wenn nachher dein Kind stirbt oder deine Liebste stirbt, dann ist es trotzdem zum ersten Mal. Und Resilienz heisst, ist aus meiner, also so viel ich darüber weiss, ich bin kein Psychologe, ist auch so etwas wie ein Muskel, wo du kannst trainieren und wo du musst trainieren. Immer wieder. Und wenn wir da unsere Wohlstandsblasen drin sind und eine Bequemlichkeit nach der anderen immer annehmen, die uns gegeben wird und mit dem Konsum das Gadget noch haben und so, dass das Leben wirklich so in Watte gepackt ist, dann hilft das überhaupt nicht, resilient zu werden, sondern du musst wieder auf dem harten Bett schlafen, du musst wieder mal draußen übernachten, weißt, du musst dich wie aussetzen und dann ist es dann auch nicht schlimm, wenn du mal wirklich musst.
Also wirklich, du wirst wirklich raten, mal draußen zu übernachten?
Ja, also ich finde, dass wenn er von Resilienz redet, muss man es wie üben, also die Sachen, sich dem aussetzen. Und dann verliert man zum Teil auch ein bisschen die Angst davor. Das ist ein altes stoisches Rezept aus der Antike, von den stoischen Philosophen. Seneca ist zum Beispiel so ein Name. Der hat gesagt, wenn du Angst vor etwas hast, dass du irgendwann kein Geld mehr hast und unter der Brücke musst schlafen.
Dann schlaf unter der Brücke.
Dann mach's doch einfach mal. Du Doppel. Ja, wirklich. Und dann siehst
du... damals du Doppel gesagt?
Die haben es so gesagt. Ja, nein, das braucht es eben auch. Und das reine Nachdenken hilft dann eben nicht.
Ja, das ist jetzt, ich habe gerade so eine Erkenntnis, oder? Das ist auch wieder verbunden mit dieser Aussage von dir, ich versuche möglichst viel Gärtli oder Beetli zu haben oder beziehungsweise immer die wieder zu kultivieren und immer wieder Neues auszuprobieren. Das heisst ja eigentlich auch, ich gehe immer wieder aus der Komfortzone raus und versuche mich ganz bewusst die Sachen reinzubringen, die ich eigentlich vorher nicht gekannt habe, zum herausfinden, wie es tut und eben in dem Fall auch zum resilienter werden.
Ja, aber das mit dem Resilienten, das tue ich jetzt predigen, das lebe ich nicht so. Also ich bin jetzt nicht der, der sich abhärtet und Zeug macht und sich vorbereitet auf schwierige Situationen, ehrlich gesagt.
Aber es muss ja gar nicht immer so brachial, es muss ja gar nicht so sein, ich muss unter der Brücke auf dem harten Bett schlafen, sonst kann ja mehr sein, wenn irgendein Widerstand rum ist, den anzuschauen und dem vielleicht wirklich ganz bewusst in den reinzugehen. Und die haben wir ja alle, die Widerstände. Weißt du, wie viele Mal laufe ich durch die Stadt und denke, das wäre jetzt mega cool, mit dieser Person ein Gespräch anzufangen? Ich würde das nie trauen, einfach so. Also,
das würde ich auch nie trauen.
Gell, das ist ja so lustig, obwohl wir eigentlich irgendwo noch viele Gespräche führen.
Du brauchst eben eine Rolle, dann musst du das Mikrofon in die Hand nehmen, so als würdest du ein Interview
machen. Das ist interessant, bei einer Straßenumfrage kein Problem, wenn ich in dieser Rolle bin. Aber einfach so.
Das ist aber auch schräg, das will man aber auch nicht, dass mich irgendjemand einfach so...
Ja. Aber das ist jetzt gar wieder der Widerstand, wo es dir rausredet. Ich habe das Gefühl.
So, jetzt sind wir am Punkt, jetzt musst du dranbleiben. Ja, ja.
Also, nimm etwas, wo die irgendwie und die Gang rein, oder? Das hat doch mit der Resilienz üben zu tun.
Ja, ich glaube schon. Und dann vielleicht nicht gerade ins Grosse, sondern ein bisschen anfangen und dich dann mal ein bisschen aussetzen. Oder wie bei einer Spinnenangst, musst du nicht gerade einen Tarantel auf die Hand setzen, sondern fährst mal mit so kleinen Zimmermannspinnen.
Ja, genau.
Gutes Bild. Aber aus der Komfortzone ist sicher etwas, was ein wichtiges Thema ist und auch etwas Interessantes. Und weil einerseits dich selber dort nochmal anders kennenlernst, andere Intensität kannst spüren. Aber man darf es jetzt auch nicht glorifizieren. Ich finde schon, man braucht auch immer die Komfortzone und die Sicherheit und so. Also ich bin jetzt als Typ eher so, dass ich das auch brauche, ganz viel, um überhaupt Energie zu haben und Lust zu haben, wieder dann rauszugehen. Das ist so ein bisschen das Gleichgewicht.
Absolut. Ich glaube, man sagt, irgendwie 10% von deinem Tag solltest du aus der Komfortzone raus. Was eigentlich zwar noch viel ist, oder? 10%. Aber gleich, es sind dann die 90%, die ganz, ganz mit gutem Gewissen kannst in der Komfortzone bleiben.
Ja, okay.
In welcher Komfortzone bist du aufgewachsen? In Luzern?
Ja, das war wirklich eine Komfortzone gewesen. Also in Luzern, im Würzenbach, das ist beim Verkehrshaus in der Nähe, mit einem Bruder zusammen, der 3 Jahre älter ist. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Der Vater war Bauzeichner gewesen und die Mutter hat so Office-Managerin, hat das damals geheissen, also so ein Bürojob gemacht bei verschiedenen Büros. So am Stadtrand, nahe am Wald, am See, coole Lehrerinnen und Lehrer gehabt damals in dem Schule, Primarlehrer und so. Coole Zeit gehabt, viel schön. Sport gemacht, viel Tennis gespielt, wenig gelesen.
Du warst gar nicht so belesen gewesen früher?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt auch noch nicht belesen. In der Philosophie kenne ich mich schon aus, aber sonstige so Literatur und andere Sachen, auch Geschichte und so, ich habe mega viele Lücken, ich weiss, vieles gar nicht gelesen und so. Mich haben dann wirklich die Fragen interessiert. Ich habe nicht gerne gelesen. Also ich habe in der im Gymi, das darf man fast nicht sagen. Also ich habe viel einfach Zusammenfassungen runtergeladen und so und dann die Prüfungen geschrieben. Ja. Du auch, gell?
Ich habe gelernt im Gymi so du als ob.
Ja.
Du auch?
Das ist ja, bei gewissen Fächern schon. Bei gewissen Fächern schon. Ja, es ist einfach, zum Teil hat der Bezug nicht gestimmt. Für mich hat es wie nichts bedeutet. So. Ich war noch zu jung gewesen, vielleicht, oder andere Sachen im Kopf gehabt. Genau, und erst mit der Philosophie ist das gekommen und wo mich die Fragen dann gepackt haben und dann, wenn mir einer sagt, da drin in dem dicken Buch steht jetzt die Antwort, dann lese ich es dann auch.
Ah, man hätte dich gut müssen hucken.
Genau, ja.
Das nimmt mich noch Wunder, wie du genau zu der Philosophie gekommen bist, aber ich habe jetzt eben genau in diesem Buch gelesen, trotzdem Lachen, eine kurze Philosophie des Humors, wo du vor ein paar Jahren geschrieben hast, dass du mit einem Vater aufgewachsen bist, wo Humor über alles gestellt hat. Also,
nicht über alles, aber ja.
Und du hast dann so gesagt, du siehst heute den, der jemanden muss zum Lachen bringen, dass du ihn ernst nimmst, oder sie? Wie das dein Vater einmal gemacht hat.
Mhm.
Und du hast eben müssen so durch.
Ja, er hat oft einen Satz zitiert, wo sagt, wer nicht über sich selber kann lachen, den muss ich auch nicht ernst nehmen. So. Und ich finde, das hat etwas. Es ist so eine, für mich so ein Qualitätszeichen von einem Menschen, wenn man über sich selber kann lachen und aus der Rolle fallen und so. Und das habe ich wirklich so ein bisschen mit der Vatermilch aufgesogen oder einfach von daheim. Ja, also, dass es so ein bisschen so an Menschen hineingeht und dann auch versuchen, die Künstlichkeit zum Teil zu brechen, zu umgehen und dann irgendwie von Mensch zu Mensch miteinander reden,
ja.
Indem man zuerst mal so das Eis bricht, oder?
Also mit einem lustigen Spruch?
Keine Ahnung, wie man das dann macht. Also, indem man vielleicht auch über sich selber mal lacht und schaut, wie die andere Person reagiert. Ironie zum Beispiel, versteht das Gegenüber.
Ja, oh ja.
So, ja, und auch schwierige, also zum Teil ist das Leben ja unerträglich oberflächlich und bünzlig und so einer peinliche Situationen entstehen, also im Arbeitsalltag oder auch sonst. So. Und dann, für mich war Humor immer das Mittel, gewesen, mit dem umzugehen. Und das gerade anzusprechen oder irgendwie einen Witz darüber zu machen und so.
So, das kann ja auch überschwappen.
Kann anstrengend sein für diese. Mensch.
Intensiv, nimmt nicht ernst.
Genau.
Mach nicht immer einen blöden Joke.
Ja.
Bist du auch der? Oder bist
in den Augen von gewissen Leuten vielleicht, ja. Aber ich versuche es nicht zu sein. Ich versuche es wie so beide Seiten zu haben. Muss mit anderen darüber reden. Ja, es hat sicher die Kehrseite, ja. Ich glaube, Humor kann auch ein Schutzmechanismus sein, dass man dann über also gewisse Leute, wenn sie so emotionale Filme schauen, gewisse Männer fangen dann an, Sprüche machen zum Beispiel, blöde, oder damit sie die Gefühle nicht mehr aushalten und sicher keine Tränen kommt. Also Humor, man kann mit dem Lachen auch vieles überspielen,
ja.
Was man nicht will, an sich hinlässt.
Ja, spannend.
Das versuche ich schon nicht zu machen.
Nein, aber ich habe dich schon verstanden, das hat ja wieder ein gewisses Durchbrechen von einer Eitelkeit. Wir dürfen uns alle nicht so ernst nehmen.
Genau.
Und du hast als Bub schon Sachen erlebt, in dem Fall, wo der Vater, also das beschreibst du so, was sind das für Beispiele gewesen, wo du quasi das trainiert hast?
Mir ist das wie so ein bisschen vorgelebt worden. Ich glaube immer wieder, wenn man in Situationen kommt, wo sich Leute so ernst nehmen und einer im Anzug ist und ganz gescheit redet, so, dann ist für mich das wirklich so Realsatire zum Teil. Da spielen die Leute eine Rolle und merken nicht, dass sie das machen, dass sie eine Rolle spielen, dass sie sich mega ernst nehmen und etwas Kleines mega wichtig nehmen und so. Und dort ist für mich immer so ein bisschen auch mir vorgelebt worden, schau jetzt, der spielt eine Rolle, schau jetzt, der ist ganz wichtig. Und so stell dir doch den mal vor, ohne Anzug, wie er daheim auf dem WC sitzt. So. Wir sind alles Menschen und nehmt euch nicht so wichtig.
Ja. Ist das von beiden Eltern oder vor allem?
Schon in erster Linie vom Vater und die zweite Seite, so die sportliche Seite, ist eher von der Mutter gekommen.
Ja.
So kann man es, glaube ich, so ein bisschen
sagen. Und vom 3 Jahre älteren Brüder?
Was ja, von dem ist viel so der Lebensweg gekommen. Also zum Beispiel das Tennisspielen oder das Trompetenspielen und so. Ich habe viel auch ihm nachgemacht am Anfang und erst dann nachher mich so ein bisschen eigene Sachen gefunden. Also das ist sehr so pragmatisch eigentlich, was er mir ja, so einen Weg vorzeichnet und ich habe es einfach mal nachgemacht. So.
Ja, genau, das ist noch klassisch. Ja, also ich bin der Älteste und meine Geschwister die sind jünger und haben beide auch müssen Theater spielen, die Armen.
Eben, siehst du?
Der Dominik macht Theater, ich mache jetzt auch Theater. Und nachher haben die das auch müssen machen. Und sind dann auch noch ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, das ist nicht ihr Weg.
Genau, und man will es ja auch am Anfang und so und lernt auch die Leute kennen irgendwie von dem Tennisteam und will dann auch dabei sein. Mhm. Also es ist sehr natürlich.
Aber Tennis spielst du ja heute noch.
Spiele ich heute noch ein bisschen, ja. Genau.
Und irgendwo gelesen, dass du mit 16 dann zu der Philosophie gekommen bist und zum ersten Mal als Teenager in der Pubertät dich eben diesen Fragen kneift die Augen zusammen. Denkst du gerade an die Zeit oder denkst du nicht gerne an die Zeit?
Nein, ich denke eigentlich gerne an die Zeit.
Was war also, das für eine Zeit gewesen?
Ach, eigentlich eine gute. Zuerst mal so ein bisschen einen Joint geraucht und zuerst mal die Texte gelesen und solche Sachen hinterfragt. Zuerst mal gemerkt, dass Wissenschaft nur ein Modell ist, so von der Wirklichkeit. So hat es eigentlich angefangen mit dem Zweifel.
Also die Wissenschaft ist ein Modell von der Wirklichkeit und auch nur eine Momentaufnahme.
Richtig. Also in 20 Jahren ist es wahrscheinlich wieder falsch gewesen, was man damals gedacht hat.
Krass, oder? Ja.
Ja.
Ja,
wenn man sich ich weiß nicht, also ich kann es sehr plastisch kurz beschreiben. Also ich wollte eigentlich Arzt werden, ganz früher einmal. Im Gymi muss man sich entscheiden, immer noch, zwischen, welches Schwerpunktfach man will. Ja. So. Und ich habe Biologie und Chemie gehabt, haben mich interessiert, Naturwissenschaft, auch wegen dem, vielleicht könnte ich das noch einmal brauchen. Und nachher irgendwann kommt der Chemielehrer, aber auch der Philosophielehrer und sagen dann, ja, das Modell mit den Atomen und den Schalen und so, das ist dann nur ein Modell, gell? Wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Und dann wirklich so, der Moment, aha, wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Wir treffen unsere Annahmen und mehr wissen wir nicht. Und das war so ein Anfang gewesen. Und dann eben noch so ein bisschen mit bewusstseinsverändernden Substanzen rumgespielt und auch die Erkenntnis noch einmal gehabt. Aber es ist kein politischer, also ich bin kein politischer Mensch oder kein politischer Denker. Andere haben irgendwie erlebt Ausgrenzung und Rassismus oder Sexismus oder was auch immer oder Armut und fangen so an, über die Gesellschaft nachzudenken, über das Ungerechte. Bei mir ist es eher der Prozess über Erkenntnis, über Worte. Was ist Worte? Das war eigentlich meine erste Frage gewesen.
Hast du eine Antwort?
Nein.
Also gerade wenn, es ist ja noch verrückt, oder, wenn man sagt, okay, das ist, die Wissenschaft ist so die institutionalisierte Vernunft, wie du glaube ich mal gesagt hast, wenn ich mal von dir gehört. Und das, wir arbeiten mit Modellen und wir arbeiten mit dem Wissen, dass es irgendwie irgendwann wieder leid wird oder dass wir einen Schritt weiterkommen. Mhm. Dann muss man sich ja fragen, was ist die Wahrheit? Und gerade in der heutigen Zeit, wo das ja dann immer noch mehr in Frage gestellt wird, dass das, was eigentlich jetzt sollte gültig sein, eben eigentlich bei einer Bevölkerungsgruppe eben auch nicht mehr stimmt. Ja, was ist denn die Wahrheit?
Ich glaube, die Wahrheit ist wie so ein Fluchtpunkt, könnte man sagen. Wie auf einem Bild. Es zielt alles dort hin, aber wir sind noch nicht dort. Und wir müssen unseren Weg immer korrigieren. Mhm. Also wir sehen die nie. Es ist wie ein Ideal, wo irgendwo am Ende von einem langen Erkenntnisprozess ist, wo viel Dialog, viel Forschung. Aber wir entdecken immer wieder, dass wir auf Irrwegen gewesen sind. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Also die Menschen haben irgendwann mal geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Sie haben geglaubt, die Erde ist im Zentrum vom Universum. Und heute glauben wir an dunkle Materie. Von der gibt es, glaube ich, 80-90% vom Universum besteht aus dem. Und wir haben null Ahnung über die. Also irgendetwas muss falsch sein also in unserem Weltbild. Also in 200 Jahren werden wir sehr wahrscheinlich ganz anders denken. Vielleicht wird die künstliche Intelligenz uns die Antwort liefern, weil sie zu komplex ist für unseren Säugetierverstand, für unser Hirn. Wir sind ja nicht gemacht, um die Welt zu erkennen, sondern um uns fortpflanzen und überleben. Ja, das sind alles so schöne Fragen.
Also vielleicht wird die künstliche Intelligenz uns sagen, wie es weitergeht.
So. Zum Beispiel. Sie wird vielleicht auch die nächsten Theorien in der Physik und so weiter aufstellen. Und wir verstehen sie nicht mehr. Wie ich jetzt auch die Theorie von Einstein nicht verstehe, aber gewisse andere verstehen sie zum Glück, werden wir vielleicht eine Theorie von der KI, was das Universum im Innersten zusammenhält, haben. Wir können mit denen Berechnungen machen, wir können Prognosen stellen, wir können neue Instrumente bauen und so weiter, aber wir verstehen letztlich nicht, wie sie zu dieser Theorie gekommen ist.
Ja.
Könnte sein.
Könnte sein. Es könnte auch sein, dass es dann noch viel weitergeht, dass dann KI ja sagt, schön gewesen mit euch Menschen.
Ja, das kann auch sein, ja.
Glaubst du teilweise, also bist du ein dystopischer Mensch oder eher jemand, der sagt, nein, es kommt dann schon irgendwie gut?
Ja, also ich habe auch Angst, also gerade was die KI jetzt da irgendwie, aber das sind nicht so abstrakt oder so Science-Fiction-mäßig, dass die jetzt die Weltherrschaft übernehmen, sondern eher, dass die unsere Jobs irgendwie kaputt machen oder einfach langweiliger machen oder dass wir es insofern denen ein bisschen zudienen in Zukunft und das Interessante, Kreative machen, dann macht die KI, also so Sachen. Und dass irgendwelche Autokraten und Elon Musks und Co. einfach mit ihren menschenverachtenden, zum Teil elitären Ansichten irgendwie Macht ausüben mit Hilfe von diesen Instrumenten. Ich glaube, das ist eher so vor. Also die Daten, die wir preisgeben und die Ungleichheit, die entsteht und die, ja, eher so ein sehr, ich glaube, es ist zum Teil sehr banal. Es ist ja nicht Maschinen, die die Herrschaft übernehmen, sondern andere Menschen, die mit Hilfe von Maschinen die Herrschaft über uns übernehmen. So. Also, ja, der Mensch ist dann das Problem.
Das macht dir Angst oder Sorge?
Sorge, ich glaube, man muss einfach die Seite immer sehen. Aber ich glaube, im Moment, so wie ich Diskussionen hier in der Schweiz oder in Europa mitbekomme, sind wir echt sehr wach auf die Schattenseite. Das Problem ist eher, dass die Sachen so bequem sind und wir nehmen einfach alles an und geben dann alle Daten preis und machen mit, wenn es unser Leben einfacher, bequemer macht. So. Und das ist, dort müssen wir so ein Selbstdisziplin haben, vielleicht auch, und lernen Nein sagen bei gewissen Sachen.
Aber eben, du sagst, dass der Mensch ist bequem, will in der Komfortzone bleiben und wenn die komfortabler wird, die Komfortzone, nehmen wir es gerne an.
Genau.
Ich beginne, also ich beschreibe mich.
Das ist eigentlich du.
Hilft uns da die Philosophie irgendwie weiter? Jetzt gerade bei diesen Fragen. Also ich finde, die werden immer mehr existenziell, oder? Wie gehen wir weiter mit diesen künstlichen? Also, und es gibt ja die anderen, es gibt ja eben auch die mögliche Utopie, oder man kann ja einfach sagen, ein Szenario, wo sagt, hey, wir müssen viel weniger arbeiten, wir haben viel mehr Zeit für eben solche Gespräche auf du. Um sich um wieder Menschen zu kümmern. Das, was du vorher ganz am Anfang gesagt hast, was ist ein sinnvolles Leben? Es hat damit zu tun, sich um Menschen zu kümmern oder irgendwie ein Teil vom Ganzen zu sein. Und momentan sind wir so gestresst und haben irgendwie nie Zeit. Und vielleicht können wir wieder mehr Zeit haben.
Ja, super Gedanke. Es ist eine Möglichkeit, ja. Ich glaube einfach, dass uns all die technischen Errungenschaften vom Waschmaschinen bis zu Auto, Flugzeug und KI nie geholfen haben, Zeit zu sparen. Obwohl das immer das Ziel war, Zeit zu sparen und effizienter zu machen. Aber wir machen einfach immer mehr von diesen Sachen. Das hat mit dem Wettbewerb zu tun, weil KI hilft ja schon, Zeit zu sparen. Aber wenn mein Konkurrent, der sich auf dem Gleichjob bewirbt, mit Hilfe von KI dann das alles 40 Mal schneller macht und 40 Mal mehr Output hat, dann wird der eingestellt und ich verliere den Job. Und wir müssen uns wie als Gesamtgesellschaft, vielleicht nicht nur in einem Land, sondern leider wahrscheinlich auch global, irgendwie ein bisschen fragen, wo soll das hingehen? Was für ein Modell, wie wollen wir zusammenleben und was wollen wir eigentlich noch schaffen und was nicht? So. Also es ist ja manchmal die Frage von dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo auch aufgeworfen wird in der Diskussion um künstliche Intelligenz, wenn die uns die Arbeitsstellen wegnimmt oder stark verändert. Das sind, glaube ich, schon so Fragen, die interessant werden jetzt, in den nächsten 40 Jahren. Ja.
Hat die Philosophie irgendwelche Antworten?
Ja, es gibt viele verschiedene Antworten und Theorien dazu, was es ist. Also was ist ein gutes Leben und was soll es eigentlich sein und was geht es und was ist gerecht und wie viel Gleichheit braucht es für Gerechtigkeit und wie viel Anreiz braucht es für Innovation. Da gibt es alles Theorien dazu, auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, vielleicht müssen wir dort auch, eben Selbstdisziplin haben wir gesagt, oder? Vielleicht müssen wir dort auch als Demokratie sagen, wir wollen diesen Weg gehen und führen die Verbote oder die Sachen ein, um uns selber zu schützen davor, dass wir irgendwie aus der Bequemlichkeit raus auf einen falschen Weg kommen. Weißt du, sozusagen wie aus dem Verstand raus sich selber ein bisschen Handschellen anlegen. Beschränken, ja.
Ja, das ist interessant.
Das machen wir ja auch bei Klima- und Naturschutz und so, oder?
Oder Verkehrsregeln.
Richtig, Verkehrsregeln auch. Ich warte nicht gerne am Rotlicht, aber wenn es Käse gibt, sind wir alle kaputt.
Ja, wir sind uns einigen, dass es irgendwie gewisse... Ja. Mit all dem, wo schwierig und herausfordernd ist, finde ich es hochinteressant, die Zeit zu erleben, dass wir irgendwie so die Schwelle vom einen zum anderen mitbekommen.
Ja, ich habe die Seite auch nicht mehr drin, aber gleichzeitig habe ich einfach auch keine Lust auf die Welt, wo da kommt. Nein, wirklich.
Also du hast keine Lust auf welche Welt?
Auf die Welt, KI-Welt, ja. Ich will das nicht. Also das ist genau so eine Seite in mir drin, wo ich finde, hey, brauchen wir das alles? Was ist ein gutes Leben? du brauchst genug zum Überleben, du brauchst ein soziales Netz, du brauchst irgendwie etwas Sinnvolles, du musst Zeit in der Natur verbringen, du brauchst.
Aber das Resonanz ist doch alles finden. Wieder möglich. Oder viel mehr möglich.
Wenn man es richtig gestaltet.
Ja. Darum bin ich eben eigentlich relativ. Aber ja, voll. Ich weiss genau, was du. Ich habe auch die Stimme. Es ist nur eine kurze kleine Anekdote und ich nehme mich wunder, wie du das mit deinen Studis machst. Ich darf ab und zu auch noch dozieren und die müssen momentan gerade so ein Präsentationsthema mir schicken mit Kernbotschaft und Argumentation, schriftlich. Mhm. Oder? Mhm. Also was passiert im Moment? Die schicken mir ein KI-generiertes E-Mail.
Klar, ja.
Und was mache ich? Ich lasse KI antworten. Und was heisst, nein, ich habe wirklich am Samstag den Moment, wo ich dachte, wo geht das durch? Jetzt schicken die mir ein KI-generiertes E-Mail und ich lasse die Maschine das wieder an. Also eigentlich redet nur die Maschine miteinander und der Mensch ist einfach so ein bisschen am Beobachten. Und natürlich mache ich es nicht nur, also natürlich ist dann noch selber irgendwie schauen, wie war, aber das momentan sind wir doch in dieser Situation.
Aber es ist doch ein super philosophischer Moment, nicht? Das ist jetzt wie so ein Vorgeschmack auf die Zukunft, was du da erlebst, oder? Dass Maschinen untereinander sich die Sachen zuschicken und erledigen, was für uns nicht mehr braucht und was sie besser können. So. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, was wollen wir trotzdem noch selber machen?
Genau.
Und was sollen wir... Welche Fähigkeiten sollen wir gleich noch lernen und lehren, damit wir sie nicht verlieren als Menschheit? Und das sind die interessanten Fragen. Zum Beispiel Schachcomputer.
Mhm.
Im Schach sind wir schon seit, weiß nicht, ein paar Jahrzehnten schlechter als KI. Wir verlieren. Trotzdem spielen wir noch Schach.
Mhm.
Musik. Musik ist jetzt schon krass gut. KI-Musik, finde ich. Also, was ich lese, ist, selbst Expertinnen und Experten können es nicht mehr unterscheiden, zum Teil. Welche Popband KI ist und welche echt ist. Jetzt ist die Frage, warum sollen wir gleich noch Musik machen und Musik hören? Von Menschen. Und das sind die entscheidenden Fragen.
Und dann denke ich so, wenn wir uns lösen von dem, können überall Geld generieren, sondern das eben dann ein Hobby ist, obwohl mir das natürlich jetzt natürlich ein watschiges Gesicht für alle Musikerinnen und Musiker, so meine ich es gar nicht, aber ich das ist ja wie früher, wo die Autos gekommen sind und man hat gesagt, ja, was ist denn mit Ross und Wagen und so, und heute hat man ein Ross, wie man Freude an einem Ross hat und wie man das gerne, oder wie man gerne mit dem Tier unterwegs ist, oder? Wie man es als Hobby pflegt.
Steckenpferd.
Steckenpferd. Ich glaube, wir müssen das einfach lösen von der Vorstellung, dass, ja,
sorry. Ja, aber das heisst dann eben auch, dass sich dein Job verändert. Also entweder hast du ein Grundeinkommen oder ein sehr gutes Einkommen für alle Kreativschaffenden und die können jetzt einfach das weitermachen, was sie vorher als Job gemacht haben, einfach als Hobby.
Ja.
Ja. Das kannst du machen.
Genau.
Oder du sagst, such dir einen anderen Job. Das Musik kann man jetzt als Hobby weitermachen, aber Geld damit verdienen ist schwierig.
Mhm.
Das wäre ein Weg. Oder man sagt, nein, hey, die Menschen werden immer noch wertschätzen, was von Menschen kommt.
Ja.
Und wenn ich ein Musikstück höre von einem Menschen, wo ich weiss, der hat eine bewegte Biografie, da kommt etwas zum Ausdruck, was extrem stark ist, was mich berührt, so wie mich KI nie berühren kann, dann zahle ich dafür.
Ja, und Szenario kommen wir jetzt gar nicht hin, wo mir letztes Mal ein Freund erzählt hat, obwohl ich das noch nicht ganz verstehe, ist, dass ja, wenn nur noch die Maschinen für uns arbeiten, dass das Geld auch viel weniger eine Rolle spielt, weil Maschinen schafft dann einfach für uns und wir sind dann so da und können genau diese Sachen angehen, diese Hobbys.
Ja, du musst ja gleich noch einen Lohn haben. Oder das ist die Frage, irgendwie, wie generierst du das? Oder machst du eine Maschinensteuer oder so? Dass du dann irgendwie eben, letztlich, wie finanzierst du deinen Einkauf bei Coop und Migros und Co.? Also es sind dann so Fragen. Wie zahlst du deine Miete? Woher kommt das eigentlich, das Geld? Und wie erwirtschaftest du das auch? Und wie ist das mit dem Wettbewerb? Wie machen es die anderen, wie passiert Wertschöpfung und so. Genau, das wäre ein eigener
Sind eigene das so Diskussionen, Talk, wo du mit deinen Gymnasiumsschülerinnen und Schülern diskutierst?
Ja, jetzt nicht so abstrakt, aber schon über KI habe ich sie letztes Mal einen Aufsatz geschrieben.
Ja.
Was unterscheidet uns Menschen, ist die Frage, von Tieren, von anderen Tieren, wie Katzen, Hund, Schwein und so weiter, Schimpansen, und aber auch von künstlicher Intelligenz. Also was ist das genuin Menschliche, was uns unterscheidet von KI, aber auch von Tieren. Das war jetzt so eine Frage gewesen.
Und? Hat dich etwas überrascht?
Ja, sie haben eigentlich noch gute Sachen geschrieben, wirklich, ja. Es ist darum gegangen, so ein bisschen zu definieren auch und Eigenschaften rauszuschälen, Kriterien zu schauen. Ah, Vernunft, haben das auch Tiere? So, welche Art von Vernunft? Kommunikation, Gefühl, Gefühl hat eine KI nicht, aber Tier so. Mhm. Zu schauen, was zeichnet uns aus. Kreativität hat das KI, haben das Tier. Mhm. Also es ist eine schöne Aufgabe und das ist, so lernt man auch philosophieren, mit so Fragen. Jetzt ist man anfangen und sagen, okay, nehmen wir das an, was spricht dagegen, was spricht dafür?
Ja, genau. Mhm. Und eine grosse philosophische Frage, die wir jetzt am Anfang von dem Gespräch auch schon diskutiert haben, ist der Lebensstrahl und wie lange geht der? Und wenn alles sinnlos ist, weil wir irgendwie nach 100 Jahren weg sind und in 200 Jahren niemand mehr über uns redet, mhm. Würdest du gerne älter werden, als man eigentlich wird? Würdest du dich entscheiden für ein unendliches Leben?
Ja, unendlich würde ich nicht. Nein, das nicht. Also da stellt sich auch die Frage, kann ich denn trotzdem noch mein Leben beenden, wenn ich das nicht mehr will? So, oder bin ich gezwungen, in dieser Unendlichkeit zu existieren? Und mache ich das alleine? Bin ich alleine unsterblich? Und du und meine Liebsten sterben alle nach 80, 90 Jahren. Das ist ja blöd, da kommen immer neue und du bist da. So. Mhm.
Du bist ja wieder ewig Student.
In welchem Zustand, also mit welchem Alter mag ich denn noch das alles Neue aufnehmen? So.
Ja, genau, der Zustand ist natürlich eine grosse Frage.
Bin ich so wie 20 oder so wie 40? Was ist eigentlich erstrebenswert für den zu verlängern in die Ewigkeit? Also du siehst, das ist wirklich sehr komplex. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass ich möglichst, dass ich lang gesund sein will, aber ich will nicht irgendwie ewig leben und ich will auch nicht 150 werden.
Irgendwann ist es mal gut.
Irgendwann ist es auch mal gut, genau. Aber es kann sein, dass ich mich ein bisschen mit Longevity auseinandergesetzt, was man so...
Stimmt.
Die Forschung zu einem...
Das habe ich
gesehen. Möglichst lange gesunde Leben, was da alles im Moment für Milliardenbeträge ausgegeben werden, für Gentherapien und Zeugs, Pillen und so. Und es kann schon sein, dass in 10, 20 Jahren wie die den Schalter findet oder ein, zwei Schalter, wo man dann sehr schnell mal mit gewissen Eingriffen oder mit gewissen Medikamenten 10, 20 Jahre länger leben. Das kann schon sein.
Wo ist man da gerade in dieser Forschung?
Also, meistens weiß man auch noch nicht viel darüber, dass die Sachen sind geheim und so. Aber es ist schon, es läuft recht intensiv und es ist viel Geld drin in diesen Forschungszweigen. Und was man weiß, ist, dass der Lebensstil ist immer noch der Hauptteil heutzutage, 80-90%, also wie ich mich ernähre, wie ich schlafe, wie gestresst ich bin, welche Beziehungen ich pflege, so. Das ist das Allerwichtigste. Also wenn ich einen gesunden Lebensstil habe, werde ich älter. Aber es gibt eben die Forschung zu den anderen 10-20%, die könnte entscheidend sein. Wenn man irgendwie herausfindet, warum Zellen überhaupt altern und wie man das umkehren kann eventuell. Oder?
Also futuristisch, wenn man uns quasi... Ja.
Sind wir ja jetzt eigentlich schon. Weißt du, es ist ja schleichend gekommen. Wir sind ja mal irgendwie nur 40 geworden. Und jetzt werden wir 80 und 90 und das ist alles normal, dank der Medizin und so, dank dem Wohlstand, Hygiene. Mhm. Ich finde, es ist so vieles schon normal, was man vor 200, 300 Jahren nicht gehabt hat. Elektrizität, Autos, Flugzeuge.
Ja, das ist
was für uns alles selbstverständlich ist.
Ja, und mit dem das Gefühl, und so, aber dabei, logisch, die Welt dreht sich.
Es ist so, ja, ich meine, die Welt ist für uns hier im westlichen Wohlstand so bequem geworden. Das ist unvorstellbar.
Ich möchte zum Schluss, Yves, noch mal kurz auf die Aussage von dir kommen. Was macht ein sinnvolles Leben aus? Und du hast einerseits die Freiheit angesprochen, die wir ja diskutiert haben, andererseits hast du auch das Altruistische angesprochen. Es geht auch darum, irgendeinen Teil vom Ganzen zu sein und Leute zu helfen. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, genau. Mhm.
Wie machst du das?
Anderen helfen?
Ja, oder was ist, wie gibt es so Sachen, die du ganz bewusst machst für den Sinn? Oder?
Ja, also ich suche es schon, ich habe mir, glaube so die meine Tätigkeiten schon so ausgesucht, dass ich so ein bisschen das machen kann, was ich glaube, kann ich gut. Also Philosophie vermitteln, wichtige Gedanken vermitteln, komplexe Sachen einfach erzählen, Einsichten, die anderen Leuten auch helfen können. Klarer zu leben, besser nachzudenken, ein besseres Leben zu führen, besser sich selber zu finden, so. Und dann im Journalismus macht man auch so ein bisschen Aufklärung im Idealfall, Wissensvermittlung, dass man ein bisschen kritischer durchs Leben geht und ein bisschen die grösseren Zusammenhänge besser sieht. Ich finde, das macht die Gesellschaft besser, das hilft, aber auch mir selber ein besseres Leben zu führen. Also so der Job, die Jobwahl ist sicher das eine. Und jetzt als Lehrer, als Lehrperson finde ich auch, es fühlt sich extrem sinnvoll an, mit jungen Leuten zu arbeiten und dann etwas Wichtiges weiterzugeben, beizubringen. Genau, und sonst also bin ich nicht so der karitativ-soziale Typ, der jetzt irgendwie in der Freizeit noch freiwilligen Arbeit macht und so. Also mit Familie ist wie schon einfach meine Energie recht erschöpft, und mit Hobbys und Freunden. Ja, und ich spende ab und zu etwas, aber das ja, ist aber marginal.
Das ist jetzt interessant, dass, auch das denke ich auch immer, wenn es heisst, Menschen helfen, dass es gerade irgendwie karikativ oder mit Spenden verbunden wird. Aber eigentlich geht es ja so, wie du am Anfang gesagt hast, es geht darum, für sich selber herauszufinden, was mache ich eigentlich, wo irgendwie ein Teil ist vom grossen Ganzen oder wie ich etwas kann bewirken kann. Weil ich also Geld allein verdienen kann nicht der Sinn sein.
Nein.
Oder nein. Nie, glaube
ich. Nein, das ist hochgradig sinnlos, letztlich. Nein, ich glaube schon, das ist auch so ein Gefahr von unserer Zeit, dass wir das Glück suchen und nicht den Sinn. Also,
ja.
Dass wir so die, alle wollen glücklich sein und erfüllt sein und so und dem Glück nachrennen und vergessen, dass es viel wichtiger ist, etwas zu suchen, was mich irgendwie, was für mich sinnvoll ist. Sich sinnvoll anfühlt, und ich finde, das ist meine Aufgabe, das ist mein, wieso, meine Rolle hier auf der Erde, so ein bisschen. Und dann stellt sich dann das Glück vom Alleinen ein, oder auch nicht, aber es ist nicht so wichtig. Glück ist nicht so wichtig, vielleicht. Sondern eine tiefe Zufriedenheit ist wichtig.
Gibt es einen Unterschied?
Ja, würde ich schon sagen. Also in dem Wort Zufriedenheit steckt einerseits drin, dass man nicht mehr will, als dass man es hat. Man ist zufrieden. Und die antiken Philosophen haben gesagt, glücklich ist nicht der, oder zufrieden ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig will. Und das reicht schon. Also, dann bist du wunschlos glücklich, obwohl du nicht viel hast. Das ist überhaupt kein Problem, das ist super. Und dann steckt in dem Zufriedenheit noch das Wort Frieden, finde ich. Du hast den inneren Frieden, du bist mit dir selber im Einklang meistens. Du bist nicht sehr kritisch mit dir immer und willst das und dieses noch, sondern du bist eben wie ein guter Freund zu dir selber und nimmst dich an und kannst mit dir gut sein. So, den inneren Frieden zu haben. Und die Genügsamkeit, das ist das Zweite. Ja, und dann auch so das Gefühl, ich muss nicht mehr weitersuchen und ich muss nicht rennen, sondern ich mache etwas Sinnvolles und ich bin bei mir, bei dem, was ich mache. Und ich glaube, das wäre so ein erstrebenswerter Zustand.
Aber wenn du den Sinn darin gefunden hast, Sachen zu vermitteln, komplexe Inhalte abzubrechen, um einem Publikum zu zeigen, hey, man kann es auch so verstehen. Wieso verlasst denn die Sendung Sternstund Philosophie?
Weil ich gespürt habe, das hat wie ein Ablaufdatum für mich. Und ich muss wie einen anderen Weg suchen für mich, das, die Aufgabe zu machen, zu vermitteln. Wo ich vielleicht auch mehr Resonanz spüre, mehr mit Menschen in Beziehung bin, die kann begleiten. Und auch mir ein bisschen Druck wegnehmen, ehrlich gesagt. In der es, also, wenn du so einen Job hast, hast du auch das Gefühl, du musst immer alles gelesen haben. Alle neuen Bücher, die erscheinen, alle Zeitungen, alles, was in der Welt passiert und so. Und das interessiert mich schon, aber nicht nur so. Ich mache gerne andere Sachen. Und ich finde aber, wenn man den Job macht, muss man ihn richtig machen und dann muss man das machen. Und das ist für mich auch so eine Entlastung. Also mal so ein bisschen aus der Öffentlichkeit wegzugehen, auch der Druck, vom immer auf dem Stand, aktuellen Stand zu sein, mal nicht mehr müssen. Ich kann die Sachen lesen, wenn es mich interessiert, aber ich muss auch nicht. So. Und dann mehr noch so, dass im kleinen Rahmen in Resonanz gehen und Beziehung und etwas bewirken und so. Und nicht vor ein Mikrofon und nachher hören, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute zu oder vor der Kamera. Aber ich sehe die ja nie in meinem Leben.
Ja gut, du wirst sicher angesprochen im Club.
Ab und zu angesprochen, ja.
Oder gehst du in den Mikro?
Sag ich doch nicht. Ich arbeite immer noch besser.
Nein, also zum Abschluss noch kurz. Einfach die Geschichte, wo ich eben dich zum ersten Mal gesehen habe, ist nämlich auf einer Bühne gewesen, von einer Late-Night-Philosophie. Late-Night hat das geheißen, glaube ich. Am Philosophie-Festival. Und dann haben wir über Schicksal geredet. Und dann hast du, ich bin nicht ganz sicher, ob du oder dein Kollege, also Molly haben das wahrscheinlich, glaub, zusammen erarbeitet und überlegt, was wäre, wenn du das Schicksal austricksen. Ja. Das ist mir so geblieben, das war mein philosophischer Zugang zum ersten Mal. Dann irgendwie gesagt, ja, und dann habe ich extra, bin ich dann nicht in die GoP, sondern in die Mikro.
Darum kommst du da hin. So gut. Ich wollte eigentlich in die GoP, da dachte ich, jetzt tricks ich es aus und gehe trotzdem mit dem Mikro. Ja. Ja, das sind so, genau, also auf der Bühne machen wir das auch auf lustige Art Philosophie und das war so ein Versuch gewesen, die Frage, wo es irgendwie sehr alle Hirnwindungen außer Kraft setzt. Wie kann ich mein Schicksal austricksen und dann trotzdem den anderen Weg gehen? Aber das ist auch wieder im Schicksal hingenommen.
Genau, das
war ein Selbstversuch eigentlich. Ja.
Und moralisch war schlussendlich, Schicksal hat schon gewusst. Genau.
Klar.
Yves, wem oder was widmest du dir deine Zeit in den nächsten paar Wochen ganz intensiv oder speziell?
Also zwei Sachen. Ich werde wieder etwas Kleines schreiben. Ich möchte mir Zeit nehmen für das. Und jetzt ist noch der Abschied von SRF, wo auch noch so ein bisschen, ich hoffe, dass der gut geht und Abschiedsapper und die Sachen. Und dann
also freue du hoffst, ich mich, dass der Abschiedsapper gut geht? Oder
wie, ja, ich genau. Ja, es ist halt auch so ein alles ein bisschen emotional, und aber irgendwie auch schön und gut. Und dann freue ich mich auf den Sommer. Und wir gehen als Familie auf Irland. Und das ist immer für mich, wir sind in den letzten zwei Jahren haben wir so ein bisschen bewusst gesagt, wenn wir reisen wieder nach dieser Kinderzeit, wo es noch mega klein sind und du nur auf dem Spielplatz bist und jetzt so wieder so ein das Intensive und das Fremde ins Leben lassen, das ist auch, also Reisen und ist auch eine Form von dem, wo wir uns noch ein bisschen Geld auf der Seite haben und dann ist er wieder fertig für ein paar Jahre. Ja. Genau.
Super. Viel Spass.
Danke vielmals.
Guten Abschluss, gute Transformation.
Danke vielmals.
Und danke dir für das schöne, inspirierende Gespräch. Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Ei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media, Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.